Aktuelle Musik haben wir da gehört mit archaischen Anklängen. Die Karlsruher Schlagwerkerin Leonie Klein spielte Musik von Johannes Julius Fischer. Energetisch und rhythmisch war das aus drei Studien für präpariertes und erweitertes Vibraphon. Ein Instrument stehend zu spielen und mit freien Händen. Der aufrechte Gang, der macht's nicht nur möglich, Schlägel zu halten und Vibraphon zu spielen, er ist das Merkmal des Menschen überhaupt. Der Philosoph Kurt Beyerz hat durch die Jahrtausende verfolgt, was seine Zunft über den aufrechten Gang gedacht hat. Guten Morgen, Herr Beyerz.
Guten Morgen.
Dass Menschen aufrecht stehen, das scheint, das kann man bei Ihnen nachlesen, ein Thema zu sein, man könnte sagen, seit Menschengedenken, also soweit wir zurückgehen können. Woran liegt denn das?
Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass der Mensch immer versucht hat, sich selbst zu vergewissern darüber, wer er ist. Und dann liegt es nahe, sich von anderen Wesen abzugrenzen und zu sagen, wir sind zum Beispiel anders von Tieren. Und wenn Sie jetzt mal sich die Situation vorstellen, Sie sind irgendwie in der Dämmerung draußen auf dem Feld und Ihnen kommt etwas bewegt entgegen, dann ist das Erste, worauf Sie achten, ist das ein Mensch oder ist das ein Tier? Und da sehen Sie unmittelbar nämlich an der Körperhaltung, an der Körperstruktur und an der Bewegungsweise. Das heißt, der aufrechte Gang ist etwas, was unmittelbar auffällt als Differenz zum Tier. Und darüber hat man dann versucht, sich selbst zu definieren und das mit anderen Merkmalen, die wir besitzen, in Verbindung zu bringen, zum Beispiel mit dem Verstand.
Also das würde ja nahelegen, dass die Menschen das dann auch schon getan haben, bevor sie lesen und schreiben konnten und sich auf diese Weise mitteilen, sodass wir heute noch was davon haben. Das ist eine frühe Menschheitserfahrung in Abgrenzung sozusagen zur Umwelt. Aber es bleibt, glaube ich, nicht auf der Ebene der bloßen Beobachtung und Feststellung, dass da jemand auf zwei Beinen unterwegs ist und andere auf vier Beinen oder halt geflügelt sind. Das gibt's ja auch noch. Ja. Wenn man sich einen Hamster anguckt oder ein Eichhörnchen, die können ja super auch auf zwei Beinen da sitzen oder stehen und mit den beiden, ich würde jetzt mal sagen, Händen aus unserer Sicht, bei denen nennen wir es natürlich nicht so, dann ihre Nüsse halten und daran knabbern. Also das ist eigentlich symbolischer. Es geht nicht darum, auf zwei Beinen zu stehen, oder?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Diese Eichhörnchen und die Hamster, die waren natürlich auch schon bekannt. Interessant ist, dass auf diese Verhaltensweisen von Tieren in der alten Literatur nie Bezug genommen wird. Was wir sehen, wenn wir diese Texte lesen, ist, dass die Autoren, und das tun wir heute wahrscheinlich auch noch, ohne es zu merken, immer selektiv auf ihre Umwelt Bezug nehmen. Sie suchen sich das raus, was ihnen ihre Theorien entgegenkommt. Und die störenden Faktoren, wie die Hamster oder dann
die Späteren, die sind ja auch klein, die kann man schon mal übersehen.
Später kommen ja dann noch die Menschenaffen oder die Pinguine.
Ja, stimmt.
Die kommen dazu. Die kannte man aber im Altertum noch nicht. Insofern hatte man mit denen noch keinen Ärger. Der kam dann erst so im 17., 18. Jahrhundert, als man durch die Weltreisen dann auch die Pinguine kennenlernte. Und auf die ist auch reagiert worden, auf die Pinguine übrigens, auf die Hamster, soweit ich weiß, nicht. Also da ist die Wahrnehmung der Umgebung natürlich immer selektiv und man guckt sich das raus, was zu den Theorien passt.
Ja, man muss sich einen schönen Gedanken ja auch nicht durch die Wirklichkeit kaputt machen lassen.
Also genau, die Wirklichkeit ist mit vielen Störungen verbunden. Ja. Und es gibt allerdings, das muss man eben auch sehen, ein Maß an Störung, das dann so überhand nimmt, dass man doch die Theorien modifizieren muss. Und das ist in der Tat auch im Hinblick auf den aufrechten Gang in der Neuzeit geschehen. Ich habe die Pinguine schon genannt, die Affen, die dann bekannt wurden, die großen Menschenaffen, die kleinen Affen, die waren natürlich schon lange bekannt, die leben ja im Mittelmeerraum, die kannte Platon und Aristoteles natürlich, aber die großen Menschenaffen waren nicht bekannt. Und die wurden dann die ersten Exemplare im 17. Jahrhundert nach Europa gebracht. Und da beginnt dann das Nachdenken darüber, ob der aufrechte Gang nun tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist. Und davon hat man sich ein bisschen distanziert von dieser These. Ganz aufgegeben hat man die aber nicht und die ist auch bis heute noch in der Biologie, gilt das als ein wichtiges Merkmal des Menschen.
Ja, wir selber empfinden das, also glaube ich auch ohne jetzt irgendwelche Fachkenntnisse zu haben, ja auch ganz ähnlich. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass dieses Bild über die Jahrtausende geprägt wurde und ja, wie gesagt, eben auch irgendwie über die Wirklichkeit siegt, weil es so schlagend ist. Denn mit diesem aufrechten Gang ist ja jetzt auch mehr verbunden als bloß irgendwie, wir können auf zwei Beinen stehen, sondern es ist ja ein ganzes Gedankengebäude dahinter, was auch was damit zu tun hat, dass das Gehirn die Fähigkeit zu denken sozusagen uns ein bisschen näher in Richtung der himmlischen Sphären rückt sozusagen. Oder man könnte auch einfach sagen, wenn man es jetzt ein bisschen irdischer beschreiben wollte, dadurch, dass wir stehen, haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Und das ist ja auch ein Symbol dafür, dass wir zum Beispiel auch Philosophen werden können, was man dem Hamster jetzt vielleicht nicht so zutraut.
Jedenfalls ist es uns das bisher noch nicht bekannt geworden. Nein, aber das ist in der Tat genauso gewesen. Ich meine, wir unterscheiden uns von den Tieren durch den aufrechten Gang, von den meisten Tieren jedenfalls, aber natürlich nicht nur. Wir schreiben uns ja auch noch andere Fähigkeiten zu, zum Beispiel die Fähigkeit zu denken, einen Verstand zu besitzen und einzusetzen. Und da das ein anderes Merkmal ist, haben die Theoretiker schon sehr früh versucht, zwischen dem aufrechten Gang und der Fähigkeit zu denken einen Zusammenhang herzustellen. Insofern steht der aufrechte Gang auch nicht nur für sich als biologisches, als anatomisches Merkmal, sondern er steht auch in Zusammenhang mit anderen Merkmalen. Und ein Gedanke, der da von Platon sehr früh formuliert wurde, war der, dass der Mensch eben mit den Göttern insofern verwandt ist, als auch die Götter denkende Wesen sind. Und der Mensch ist auch denkend, ist also mit den Göttern verwandt. Und zuerst ist daher von den Göttern der Kopf geschaffen worden. Und damit der Kopf nicht so einfach über den Boden rollt, hat der Kopf, das steht da so.
Entschuldigen Sie, dass ich über Platon lache, das geht natürlich nicht.
Doch, das geht, wunderbar. An manchen Stellen jedenfalls. Jedenfalls brauchte dieser Kopf denn so eine Art Fahrgestell, das steht da auch, ein Vehikel. Und damit bekommt der menschliche Körper eine langgestreckte Struktur. Und die muss aber, da der Verstand was Besseres ist als die Füße, aufrecht gerichtet sein. Zu den Sternen hin, mit denen wir ja verwandt sind. Die Sterne waren ja für die Griechen Götter. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil damit bekommt der Mensch erstens eine aufrechte Haltung. Und zweitens, er wird zu einem Bild des Kosmos, denn auch der Kosmos ist nach griechischer Auffassung vertikal strukturiert. Oben sind die edlen Teile, die Sterne als Götter und unten die dunkle Materie sozusagen, auf der wir stehen. Und der Mensch ist ein bisschen aufgerichtet, bildet die Struktur des Kosmos nach. Und deswegen sprachen die Griechen vom Mikrokosmos, vom kleinen Kosmos, der den großen Kosmos widerspiegelt.
Das ist hier, und das wundert ja eigentlich auch gar nicht, ziemlich vom Kopf her gedacht, also vom Gehirn, vom edelsten Teil sozusagen, mit dem sich der Mensch und gerade natürlich der Philosoph, dann wodurch er sich auszeichnet, worüber er sich definiert. Aber die modernere Wissenschaft hat festgestellt, es gibt ja tatsächlich einen ganz intensiven Zusammenhang zwischen aufrechtem Gang und Denken, könnte man sagen. Der ist aber vielleicht eher umgekehrt.
Ja, der ist eher umgekehrt, wobei man sich das nicht als eine totale Umkehrung, sondern eher als ein Wechselverhältnis vorstellen kann, indem aber die Aufrichtung, also die körperliche Seite, gewissermaßen der Schrittmacher ist. Und das zeigt sich an ganz vielen Stellen, also erstens schon daran, dass ein großer Teil unserer Gehirnkapazität einfach, ich sage jetzt mal, drauf geht für die Kontrolle des aufrechten Ganges. Der ist nämlich extrem aufwendig, die Balance zu halten, nicht zu stürzen und so weiter. Und zum Zweiten, das ist noch wichtiger, durch die Aufrichtung des Menschen werden ja die Hände frei. Das ist die Möglichkeit, dann auch Vibraphon zu spielen, wie wir eben gehört haben. Und die Hände, die werden ja zum universalen Werkzeug des Menschen und auch riesige Portionen des Gehirns werden gebraucht, um die Hände zu steuern. Hinzu kommt dann noch die Sprache später, die ist auch mit dem aufrechten Gang in Verbindung gebracht worden. Auch dafür werden große Hirnareale gebraucht. Das heißt, die Entwicklung des menschlichen Gehirns, dieses Riesengehirn, das wir haben, hätte sich wahrscheinlich nicht entwickeln können, wenn wir nicht aufrecht gewesen wären.
Ja, da waren die Notwendigkeit sozusagen der Impulsgeber. Heute würden wir das ja vielleicht alles auch ein bisschen kritischer betrachten. Ich vermute, Sie sitzen auch, während wir miteinander sprechen. Und der Rücken macht uns sitzend, aber auch ansonsten irgendwie ziemliche Probleme. Nur ist der Mensch auch nicht auf eine Lebensdauer von 80 oder 90 Jahren ursprünglich mal ausgelegt gewesen, sondern irgendwie eher so im Bereich 35, 40 wahrscheinlich gewesen. Aber im Nachhinein muss man sagen, der aufrechte Gang hat auch ziemlich viele Nachteile.
Der aufrechte Gang hat sehr viele Nachteile. Interessant ist jetzt, wenn man die Entwicklung des philosophischen, aber auch des sonstigen Denkens in Europa betrachtet, dass das lange Zeit völlig ignoriert worden ist. Und erst im 17., 18. Jahrhundert die Theoretiker anfangen, das überhaupt ernst zu nehmen. Natürlich wusste auch schon Platon und Aristoteles, dass man, wenn man aufrecht geht, leicht hinfällt und dass man Rückenschmerzen bekommen kann. Aber erst im 17., 18. Jahrhundert beginnen die Theoretiker, das jetzt in ihre Theorien einzubauen und zu sagen, also hört mal Leute, aufrechter Gang, schön und gut, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass der aufrechte Gang eine Quelle vieler Krankheiten ist. Und das verbindet sich mit dem, was wir eben genannt haben, dieser Relativierung des aufrechten Ganges. Und der wird also, ja, wie gesagt, nicht als irrelevant abgetan, aber es wird die Ambivalenz, die in diesem Merkmal steckt, stärker rausgearbeitet. Und das ist eine der großen Differenzen zum antiken Denken beispielsweise im Bereich der Anthropologie.
Die ganze Geschichte erzählt Kurt Beyerz in seinem Buch Der aufrechte Gang. Das ist erschienen im Beck Verlag. Herr Beyerz, vielen Dank für den Besuch in der SWR 2 Matinee.
Ich bedanke mich auch.